Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Gabriele Kannstein, Frieda Schöbel und Helmut Kees. Unser Thema heute lautet Syrien, ein zerfallender Staat. Das Thema Syrien liegt mir besonders am Herzen, weil ich zu Zeiten des libanesischen Bürgerkrieges zu Besuch als Tourist in Syrien war. Ich lernte die Städte Damaskus, Aleppo und auch Palmyra, eine alte Römerstadt, kennen. Und ich spürte auch die Angst der Menschen damals unter dem Präsidenten Hafiz al-Assad. Das war der Vater von Bashar al-Assad. Und wohnte damals sogar einmal neben einem Lager der Geheimpolizei. Und die Bewohner erzählten mir, dass sogar nachts Schreie zu hören seien. Und einmal, nur als Anekdote, fotografierte ich unterwegs in einem Taxi einen Panzer und der Taxifahrer war so erregt, weil er sagte, das würde überhaupt nicht gehen. Also die Angst war auch damals schon unter dem Vater des heutigen Präsidenten vertreten. Wir haben drei Anlässe, heute über Syrien zu sprechen. Es ist derzeit das Land mit dem schlimmsten Bürgerkrieg. Bis Jahresanfang 2014 sind mehr als 130.000 Menschen gestorben. Und wir müssen uns als Friedensbewegung damit beschäftigen. Folgende drei Anlässe sind zu erwähnen.
Der erste Anlass: Am 3. Juni wurde in Syrien gewählt. Der Präsident und Massenmörder Bashar al-Assad wurde wiedergewählt. Kein Wunder in einer Diktatur. Auch wenn inmitten der brutalen militärischen Auseinandersetzungen von einer demokratischen Wahl keine Rede sein kann, gewinnt Assad gleich doppelt. Denn nach innen lässt er sich als Wahlsieger feiern und als derjenige, der das erste Mal seit Jahrzehnten Gegenkandidaten zugelassen hat. Und nach außen hin bestätigt die Wahl das Bild, sein Regime sei im Aufwind und werde sich schon bald gegen die Aufständischen durchsetzen können. Selbst wenn all das mit der Realität nicht viel zu tun hat, Assad liefert Show, während Aufstand und Krieg fast vergessen sind. In Regierungshand befindet sich hauptsächlich der äußerste Westen des Landes. Große Teile sind allerdings Wüste. Der Norden wird von Kurden ziemlich autonom verwaltet, der Nordosten von Islamisten beherrscht. Auf die unterschiedlichen Gruppierungen kommen wir noch zurück.
Der zweite Anlass: Am 19. Juli hatte das Friedenszentrum den Deutsch-Palästinenser Fawzi Naji zu Gast. Sein Thema war der Bürgerkrieg in Syrien. Dazu fällt mir dann auch noch ein, dass er darauf hinwies, dass inzwischen schon über 200.000 Tote es in Syrien gebe, also ungefähr die Zahl der Bewohner von Braunschweig.
Und der dritte Anlass ist, bei der Eröffnung der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments im März forderte Martin Schulz die Freilassung der syrischen Sacharow-Preisträgerin Razan Zaitouneh, die im Dezember entführt worden ist. Der Parlamentspräsident eröffnete die Plenarsitzung mit einem Aufruf an die Entführer der syrischen Menschenrechtsanwältin, ihres Ehemannes und zwei weiterer friedlicher Aktivisten, die sich für ein freies Syrien einsetzen, sie alle unverzüglich freizulassen. Zaitouneh, die den Sacharow-Preis für geistige Freiheit des Europäischen Parlaments im Jahre 2011 erhalten hat, wurde am 9. Dezember entführt. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr, so der Präsident Schulz. Razan Zaitouneh hatte von der syrischen Regierung sowie von den Rebellen der Opposition Drohungen erhalten, sagte Schulz, der die Folter und Inhaftierung von Frauen, Männern jeden Alters und von Kindern in Syrien auch scharf verurteilte.
Könnt ihr etwas Näheres zu Razan Zaitouneh sagen?
Razan Zaytunech setzt sich für die Menschenrechte ein und ist Schriftstellerin. Sie bekam 2011 den Anna Politkovskaya-Preis und den Sacharow-Preis für Meinungsfreiheit. 2013 bekam sie den International Women of Courage Award, den Preis für mutige Frauen. Maskierte Bewaffnete entführten die Frau und ihre Mitarbeiter. Sie wurden aus dem Büro für die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen in der Vorstadt Douma von Damaskus verschleppt. Das ist ein Gebiet, das eine ganze Anzahl von bewaffneten Gruppen kontrolliert und das aber von der Regierung belagert wird. Ihre Organisation ist eine unabhängige Nichtregierungsorganisation, die hauptsächlich Menschenrechtsverletzungen der syrischen Regierung im gegenwärtigen Konflikt dokumentiert. Außerdem organisiert sie humanitäre Hilfen, besonders für medizinische Zentren.
Auch Razans Mann, Wael Hamadeh, und ihre Mitarbeiterin Samira El-Khalil und Nazem Hamadi sind bis heute verschwunden. Das trifft übrigens in Syrien auch für 20.000 andere Menschen zu, die ebenfalls spurlos verschwunden sind.
Nach monatelanger Diskretion und der Hoffnung, mit den Kidnappern verhandeln zu können, ist Zaytunechs Familie zusammen mit den Organisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen jetzt an die Öffentlichkeit getreten. In einem ersten Schritt mit einer Twitter-Kampagne, die sich direkt an den Kopf der Organisation richtet, die die syrische Journalistin im Dezember verschleppt hat. Sahran Alouish von der Jaish al-Islam, der Miliz des Islams. Das ist ein Zusammenschluss islamistischer Rebellentruppen, finanziert von Saudi-Arabien und die mächtigste Kraft in der Region nördlich von Damaskus. Die Miliz, die makabererweise bislang als gemäßigte Alternative zu Assad galt, soll sie entführt haben. Die FAZ zitierte Rami Nakla, der die Kampagne aus der syrischen Exilopposition im türkischen Gaziantep koordiniert, mit deutlichen Worten an die westlichen Medien. 45 Menschenrechtsorganisationen haben sich der Kampagne angeschlossen. Doch im Westen hat kein einziges Medium darüber berichtet.
Kommen wir nun zu den Ursachen des Krieges. Wer sind die Akteure im syrischen Bürgerkrieg?
Die Assad-Regierung hat die Kontrolle über weite Teile des Landes verloren, aber sie hat trotzdem noch eine militärische Bedeutung. Sie wird von der Hezbollah-Miliz im Libanon und von Russland und Iran mit Waffen unterstützt. Die Assad-Regierung argumentiert, alles sei eine ausländische Verschwörung.
Die Demonstrantinnen, deren zuerst gewaltfreie Demonstrationen am 15. März vor 3 Jahren, also 2011, in der westsyrischen Stadt Daraa begannen und die sich nach dem Beschuss durch Regierungssoldaten zum Teil ebenfalls bewaffneten. Waffen gibt es ja überall in der Welt mehr als genug, auch durch die deutschen Waffenexporte, die ständig angestiegen sind. Dabei helfen Katar und die Saudis. In Syrien gibt es 70 Millionen Kleinwaffen. Jeder hat also 3 Kleinwaffen in seinem Besitz.
Als dritte Gruppe sind die Kurden zu erwähnen, die für eine Autonomie und für eine eigene Kultur kämpfen.
Eine neue und sehr wichtige Gruppe sind die ISIS-Islamisten, die vom Osten aus dem Irak nach Syrien eingedrungen sind, weil sie dort einen eigenen Staat gründen wollen. Ihr Name bedeutet Islamischer Staat im Irak und in Syrien. Sie nennen sich jetzt nur noch IS, also Islamischer Staat, weil sie die ganze Levante, den gesamten Nahen Osten besetzen wollen. Die Türkei und Jordanien wollen diese Kämpfer loswerden. Die Geheimdienste halten still.
Eine weitere Gruppe ist die Al-Nusra-Front und Al-Qaida. Das sind Islamisten, die aus Assads Gefängnissen befreit wurden oder aus anderen Ländern anreisen.
Dann die Muslimbrüder, die uns ja aus Ägypten bekannt sind und die schon 1982 übrigens beim Massaker von Hama von der Regierung niedergemetzelt wurden. Das war damals eine Reaktion auf einen gewalttätigen islamischen Aufstand seit 1976. Also 6 Jahre lang hat er gedauert, bei dem auch zahlreiche Anschläge von den Muslimbrüdern verübt wurden. Damals, also im Jahr 82, wurden die 350.000 Einwohner zählende Stadt von syrischen Spezialkräften unter der Führung des Präsidentenbruders Rifat al-Assad unter Granatenbeschuss genommen, nachdem die syrische Luftwaffe die Ausfallstraßen vorher schon systematisch zerstört hatte. 20.000 bis 30.000 Menschen sind während des Angriffs gestorben. Viele andere flohen aus der Stadt. Große Teile der Stadt, insbesondere der historischen Altstadt, wurden damals zerstört. Im Zuge der Auseinandersetzung kam es zu umfangreichen und willkürlichen Verhaftungen. Betroffen waren nicht nur die vermuteten Mitglieder der Muslimbrüder, sondern auch Vertreter anderer, aus verschiedenen Gründen missliebiger Bevölkerungsgruppen. Die Muslimbrüder wurden auch damals schon von Katar unterstützt. Daneben gibt es auch noch lokale Stammesverbände, die aus bestimmten Gebieten her agieren oder zum Beispiel aus den Randbezirken etlicher syrischer Städte.
Die Ursachen liegen natürlich auch noch tiefer. Erstens streben die vor allem jungen Araber mehr Freiheit und Wohlstand an. Das ist eine weltweite Bewegung. Zweitens haben andere arabische und übrigens auch osteuropäische Länder vorgemacht, dass man selbst Diktaturen besiegen kann. Wie kommt es plötzlich zu einem solchen Aufschrei der Massen in einer Diktatur?
Der bekannte Autor Rafik Shami sagt, das Leben in den Diktaturen habe viele Menschen dauerhaft krank gemacht und gelähmt, während die Herrschenden sich maßlos bereicherten. Es gibt endlose Vetternwirtschaft und Korruption. Die Gesellschaften kennzeichnete Sippentreue und Selbstzensur. Von der Sippe versuchen die jungen Leute, sich nun zu trennen und die Unterdrückung des Individuums zu beenden. Die Religionen und der Sozialismus seien beide darin gescheitert, diese Versklavung, Armut und Perspektivlosigkeit zu beenden. An deren Stelle sei das Internet getreten mit schnellen Informationen aus aller Welt, was eine ungeheure Mobilisierung der Menschen mit sich bringe. Die Bilder von Massendemonstrationen für Freiheit und Demokratie gingen blitzschnell um die Welt. Sie erhofften sich ein besseres Leben wie im Westen. Oft gingen die Menschen auf die Straßen, wussten nicht warum. Sie wollten allerdings ihre Wut loswerden.
Die militärische Opposition auf syrischem Boden ist vielfältig und versucht immer wieder, sich mehr zu koordinieren. Die Ängste der Weltgemeinschaft vor Al-Qaida waren immer wieder zu hören. Nun finden sich auch mehrere einflussreiche Gruppen und Brigaden zueinander, um einerseits ihre Kräfte zu vereinen, kämpfen aber auch gegeneinander. Außerdem soll die internationale Gemeinschaft auch erkennen, dass sowohl die Opposition als auch die syrische Bevölkerung überwiegend die Befreiung von der Diktatur Assads und seines Regimes wünschen. Außerdem wünschen sich die Syrer überwiegend ein vereintes, unabhängiges Syrien. Das sind natürlich auch Widersprüche.
Wie organisiert sich die syrische Opposition und gibt es noch andere Zusammenschlüsse von Oppositionskräften?
Die sogenannte Syrische Nationale Koalition wurde im November 2012 in der katarischen Hauptstadt Doha mit 60 Mitgliedern gegründet. Darunter befinden sich 2 Frauen. Ihr Sitz ist Istanbul. Ihre Aufgabe ist es, zunächst eine vorläufige Exilregierung unter dem 2013 gewählten Ministerpräsidenten Ahmed Tomech zu gründen und nach dem erhofften Sturz von Präsident Assad eine Übergangsregierung in Syrien zu bilden. Zu den Vizepräsidenten der Koalition wurden ein Unternehmer und eine Aktivistin gewählt, die dem säkularen, also dem weltlichen Lager, zugerechnet werden können. Der konservative Regimekritiker Hitto wurde am 18. März zum ersten Ministerpräsidenten der Übergangsregierung gewählt, übte aber diese Aufgabe nur 4 Monate lang bis zu seinem Rücktritt im Juli 2013 aus. Die lokalen Koordinationskomitees unterstützen die Nationalkoalition. Die Muslimbruderschaft Syriens begrüßte ebenfalls die Einigung auf ein umfassenderes Oppositionsbündnis und bezeichnete die Bildung der Nationalkoalition als einen positiven Schritt. In einer gemeinsamen Erklärung gaben 13 bis 14 radikale islamische Gruppen, einschließlich der Al-Nusra-Front, ihre Ablehnung der Nationalkoalition bekannt, da diese ein konspiratives Projekt sei. Dies sei jedoch nicht die Meinung aller bewaffneter Regierungsgegner, sagte der Kommandant der Freien Syrischen Armee in Aleppo, Abdel Jabbar al-Okaidi. Und der Militärrat der Freien Syrischen Armee stehe hinter der Nationalen Koalition.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio habe ich heute Gabriele Kannstein, Frieda Schöbel und Helmut Kees. Unser heutiges Thema lautet Syrien, ein zerfallener Staat.
Die Kurden, die einen großen Teil Syriens bewohnen, vertreten durch die Demokratische Unionspartei, lehnen eine Anerkennung der Nationalen Koalition ab. Im August 2013 lehnte auch der oberste Militärrat der Freien Syrischen Armee im Hinblick auf die Giftgasangriffe in Damaskus die Nationale Koalition als konspiratives und illegitimes Projekt ab. Sie repräsentiere nicht die Menschen in Syrien, die eine angemessene Antwort auf die international geächteten, eingesetzten Waffen erwartet haben. Auch haben die arabischen Länder zu diesem Zeitpunkt nicht angemessen reagiert, so Oberst Fateh Hassoun, stellvertretender Staatschef der FSA. Am 12. November 2012 gaben die Staaten des Golfkooperationsrates bekannt, dass sie die Nationalkoalition als die legitime Vertretung des syrischen Volkes anerkennen. Frankreich und die Türkei gaben die Anerkennung der Koalition als einzig legitime Vertretung des syrischen Volkes bekannt. Am 20. November 2012 erkannte das Vereinigte Königreich die Nationalkoalition als einzig legitime Vertretung des syrischen Volkes an.
Auch die Vereinigten Staaten von Amerika haben die Nationalkoalition am 11. Dezember 2012 als die legitimere Vertretung des syrischen Volkes anerkannt. Die eben schon erwähnte islamische Gruppe Islamischer Staat, IS, hat in Syrien am 16. Juli ein Gasfeld im Zentrum des Landes erobert, also vor wenigen Tagen. Nach schweren Kämpfen mit regierungstreuen Sicherheitskräften und Soldaten hätten die Extremisten das Gasfeld Schah östlich der Stadt Homs unter Kontrolle gebracht, berichtete die oppositionelle syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die Provinz im Euphrattal ist inzwischen vollständig unter Kontrolle der Dschihadisten, ebenso wie einige im Osten angrenzende Regionen im Irak. Die IS-Führung hatte für die von ihr eroberten Gebiete in Syrien und im Irak ein sogenanntes Kalifat, einen Gottesstaat, ausgerufen. Die weltliche und die geistige Führerschaft sind hierbei in der Person des Kalifen vereint. Bereits Mohammeds Staat in Medina basierte auf einem solchen theokratischen Modell. Er war sowohl der Führer der religiösen Bewegung als auch der Herrscher über den Machtbereich, in dem dieser Glaube gelebt wurde.
Wie reagierte der UN-Sicherheitsrat auf diese Entwicklungen?
Der UNO-Sicherheitsrat hat jetzt endlich einstimmig eine Resolution verabschiedet, die Millionen Syrern Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglichen soll. Mit der Entschließung genehmigt das Gremium in New York Hilfsorganisationen, 4 neue Grenzübergänge und weitere Routen zu nutzen. Nach monatelangen Verhandlungen stimmten auch Russland und China dem Text zu. In den vergangenen Jahren waren am russischen Veto 4 Syrien-Resolutionen gescheitert. Nun sollen vor allem Menschen in belagerten Regionen mit Nahrung und Medizin erreicht werden. Über die Hilfskonvois sind 4 Grenzübergänge vorgesehen, davon 2 in der Türkei, die beiden weiteren in Jordanien und im Irak. Die UNO will dafür sorgen, dass ausschließlich humanitäre Güter auf die Lastwagen geladen werden.
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon begrüßte die Resolution. Mindestens 10,8 Millionen Menschen bräuchten jetzt Hilfe, Und nun könne endlich viel direkter geholfen werden. Die UN-Hilfsorganisationen würden die Resolution sofort umsetzen. Laut der britischen Mission können endlich Menschen erreicht werden, zu denen es zum Teil seit Jahren überhaupt keinen Zugang mehr gab.
Nach rund 2 Monaten Vakanz haben die Vereinten Nationen den italienisch-schwedischen Diplomaten Staffan de Mistura zu ihrem neuen Syrien-Gesandten ernannt. Das teilte UN-UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon mit. Mistura tritt die Nachfolge von Lakhdar Brahimi an, der im Mai zurückgetreten war.
Welche Bedeutung hat die Charta der Freien Syrischen Armee, die von Saudi-Arabien finanziert wird und deren Ziele von dem Großteil der kämpfenden Brigaden auf syrischem Boden unterschrieben wurden? Die Saudis zahlen ja sogar desertierten Regierungssoldaten ein monatliches Gehalt. Wollen sie die schiitische Hisbollah schwächen?
Ja, sie wollen mehr Freiheiten und weniger Islamismus. Ich zitiere aus der Charta. Erstens, die Regeln und Richtlinien der revolutionären Aktivitäten werden von der Religion weit entfernt, allerdings von extremer Haltung oder Übertreibung abgeleitet. Wir verstehen das so, es soll keinen radikalen Islamismus geben.
Punkt 2. Die syrische Revolution hat das politische Ziel, das Regime mit allen seinen Stützen und Symbolfiguren ohne Rache zu stürzen. Sie sollen vor Gericht gestellt werden.
Die Revolution, so geht es weiter in der Charta, gehe militärisch gegen das Regime vor. Dieses Regime terrorisiere die Bevölkerung mit seinen Truppen und Milizen. Außerdem gehe die syrische Revolution gegen die Söldner aus dem Ausland, wie dem Iran, Hisbollah aus Libanon und die Abu al-Fadi Abbas-Miliz vor. Zusätzlich agiert die Revolution militärisch gegen Gruppen, die unsere Bevölkerung angreifen und sie für ungläubig erklären, wie zum Beispiel die IS oder ISIS. Die militärischen Aktionen finden ausschließlich auf syrischem Boden statt.
Dazu der Kommentar des Braunschweiger Syrers Al-Musli. Der Iran versuche massiv durch Söldnergruppen die Kontrolle zu übernehmen. Politisch kontrolliere der Iran Assad und sein Regime. Der Iran erleichtere systematisch die Einreise ausländischer Kämpfer nach Syrien.
Punkt 4. Der Sturz des Regimes ist eine partnerschaftliche Aktion unter allen revolutionären Gruppen. Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit allen helfenden regionalen und internationalen Akteuren, um die syrische Revolution zu unterstützen.
Ein Kommentar von Al-Musli dazu, eine sehr positive Entwicklung und ein gutes Signal der Opposition. Es zeige ein Umdenken mancher Gruppierungen, die vorher nicht partnerschaftlich vorgingen.
Ich zitiere 2 weitere Punkte aus der Charta der Freien Syrischen Armee. Erstens, Syrien darf nicht geteilt werden. Und zweitens, die revolutionären Kräfte verlassen sich in ihren militärischen Aktivitäten auf syrische Kräfte und streben eine vom Ausland unabhängige Entscheidungsmacht an.
Weitere Punkte der Charta sind, das Ziel der Syrer ist ein gerechter, gesetzestreuer und freier Staat. Und die syrische Revolution ist für die Moral und Werte der Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit der gesamten syrischen Gesellschaft, ungeachtet der ethischen und religiösen Zugehörigkeit, zuständig.
Die syrische Revolution verpflichtet sich, die Menschenrechte zu respektieren, die ja auch Bestandteil der Religion sind.
In einem letzten Punkt lehnt die Charta der Freien Syrischen Armee die Vorgehensweise des Regimes ab, die Zivilisten, egal mit welchen Waffen, anzugreifen.
Das sind natürlich edle Absichten, deren Einhaltung wohl schwierig sein dürfte. Der militärischen Opposition werden inzwischen auch schlimme Menschenrechtsverstöße vorgeworfen. Eine Lehre scheint mir aus der furchtbaren Katastrophe, dass Gewaltlosigkeit und lauter Protest für mich die Hauptprinzipien zu sein scheinen, mit der benachteiligte Bevölkerungsgruppen vorgehen müssen. Auch wenn die Gegenseite Morde begeht. Nach meiner Meinung hätten am Anfang diese Gewaltlosigkeit der Demonstration trotz der Morde eben konsequent durchgehalten werden müssen. Dieses gilt auch für den Nahen Osten und für Gaza. Auch dort würde die Strafaktion der israelischen Regierung in sich zusammenfallen, wenn die Hamas nicht reagieren würde. Das ist, ich denke, Gewaltlosigkeit wäre das Prinzip, mit der heutzutage solche Morde weitgehend begrenzt werden können.
Ein weiterer Mitspieler im syrischen Konflikt ist die sogenannte Islamische Front. Sie ist ein Bündnis aus 7 islamistischen Oppositionsgruppen. Sie wurde im November 2013 gegründet und stellt das zu dieser Zeit größte Oppositionsbündnis dar. Man schätzt sie auf mindestens 45.000 Kämpfer. Gründungsmitglieder sind Salafisten, lokale Gruppierungen in Idlib, Aleppo, Damaskus und Homs und die kurdische Islamische Front. Erklärtes Ziel des Bündnisses ist der Sturz des Assad-Regimes und die Errichtung eines islamischen Staates. Dabei soll auch mit der Freien Syrischen Armee kooperiert werden. Die Gründe des Aufstiegs der Islamisten sind vielfältig. Aber das Assad-Regime und die beständige Nichtpolitik des Westens spielen darin eine gewichtige Rolle. Assad hat auch dazu beigetragen, indem er die Islamisten gewähren ließ und ihnen so eine sichere Rückzugsbasis geschaffen hat. Die westlichen Regierungen wiederum ließen Assad gewähren und haben es versäumt, diejenigen in Syrien zu stärken, die sich einer Radikalisierung entgegenstellen würden. Zum Beispiel die kurdische Selbstverwaltung im Nordosten, genauso wie die syrische Opposition oder zivile Aktivisten und Aktivistinnen, die in der Tradition des Aufstands gegen das Assad-Regime handeln und der toleranten syrischen Gesellschaft verpflichtet sind. Nicht von ungefähr fühlen sich die Aktivisten und Aktivistinnen von der westlichen Außenpolitik aufs Sträflichste vernachlässigt. Die Islamische Front gehört nicht zu den Al-Qaida-nahen Gruppen. Zu ihr sind viele Kämpfer der Freien Syrischen Armee, FSA, übergelaufen, weil sie dort mit Hilfe der Saudis besser ausgerüstet werden. So wurde auch das Hauptquartier der FSA von der Front eingenommen.
Gibt es denn auch in Deutschland politische Gruppierungen, die versuchen, auf den syrischen Konflikt positiv einzuwirken?
Ja, wenn man von den Bemühungen des Außenministers Steinmeier mal absieht, der immerhin sich massiv für eine Konferenz aller Beteiligten einsetzt, würden wir gerne die Gruppe Adopt a Revolution erwähnen, die am 8. Januar auch in der Frankfurter Rundschau dargestellt wurde. Das ist eine Gruppe, die versucht, Spenden zu sammeln, um gewaltfreie Graswurzelgruppen, das heißt Gruppen der Basis, zu unterstützen. Sie haben eine eigene Zeitung herausgebracht und kleine Gruppen haben sich gebildet. Ihr Ziel ist, vor Ort in Syrien das Überleben zu sichern, Zukunftsstrukturen zu bauen, Bibliotheken, Schulen, Jugendclubs. Sie wenden sich gegen Militarismus und Konfessionalismus. Sie sind in den befreiten Gebieten tätig, lokal, im Norden, jetzt allerdings von den Dschihadisten vertrieben und verfolgt. Aber in den kurdischen Gebieten helfen sie bei der Selbstverwaltung, haben einen regelrechten Bauboom dort verursacht und bilden auch Komitees der Selbstverwaltung.
Die Friedensbewegung und insbesondere die IPPNW, die Ärzte für Frieden und gegen Atomkrieg, fordern eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten, also sozusagen den Nachfolger oder eine Kopie der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die hier ja sehr gut geholfen hatte, den Konflikt zwischen NATO und Russland zu bereinigen. Und diese Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Nahen Osten fordern sie eben und haben dafür schon 2 Treffen gemacht. Allerdings sind das überwiegend keine Regierungsvertreter gewesen, sondern andere Leute sozusagen aus den verfeindeten Gruppen wurden dort genommen und versucht, mit denen so etwas zu starten. Das ist natürlich eine langfristige Geschichte, das ist nichts Kurzfristiges. Das ist eine Geschichte wie die KZMNO oder KZE, die halt mehrere Jahre lief, 5, 6 Jahre, bis dieses Problem bereinigt war. Das ist nichts Kurzfristiges, aber langfristig ist das sehr sinnvoll, damit eben Konflikte grundsätzlich und gründlich angegangen werden und nicht in Schnellschüssen eben sowas entschieden wird und solche fürchterlichen, mörderischen Lösungen, also Lösungen sind ja keine Lösungen, sind ja nur immer Verschlimmerungen. Also von daher ist das ein guter Ansatz, den man fördern sollte.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle 104,6. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch im Monat in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die schönen Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss, Hans.